Unity will Geld. Skandal. Unity möchte, hat einfach die Vertragsbedingungen geändert. Unity ist böse. Unity muss sofort auf den Scheiterhaufen der Geschichte und wir sind alle empört. Ach nein, doch nicht. 2 Tage später alles wieder gut. Was kann man denn jetzt eigentlich noch glauben? Diese Frage wird uns heute ein bisschen beschäftigen. Wir werden uns damit beschäftigen, was dieser Unity-Mini-Skandal ausgelöst hat, aber auch, warum man vielleicht deswegen lieber gleich seine eigene Engine macht und was das so mit sich bringt. Wir, das sind in diesem Fall ich, Jan Wagner, ich bin Geschäftsführer von Owned by Gravity und außerdem Head of Digital bei Ulysses Spiele. Und mit mir diskutieren heute.
Ich bin Björn Pankratz, Creative Director bei Piranha Bytes.
Und Anthony Kritzelakis, Creative Director bei King Games.
Genau, vielleicht für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, Kurzzusammenfassung. Also Unity ist ja eine sehr beliebte Engine, hauptsächlich deswegen, weil sie bis zu einem gewissen Grad gratis ist. Das heißt, sehr, sehr viele kleine Entwickler, viele Indie-Entwickler, viele Mobile-Entwickler benutzen Unity. Das haben sie jetzt ganz, ganz viele lange Jahre gemacht und jetzt haben sie beschlossen, nicht nur wollen sie für professionelle Entwickler, das gibt es immer schon, Kostenbeteiligung haben. Das heißt, ich muss einfach für die Engine bezahlen, wenn ich sie benutze ab einer bestimmten Größe von Verkäufen, sondern sie wollen von allen Leuten Geld und zwar für Installs. Das heißt nicht für die Benutzung, sondern für die Benutzung durch den Entwickler, sondern für die Benutzung durch die Kunden. Und das haben sie in beeindruckend miserabler Weise kommuniziert, sodass das Geschäftsmodell sowohl unklar als auch irgendwie ziemlich sinister klang. Das haben sie jetzt dann nach Aufschrei und Protest und allerlei Gegenwehr seitens der Entwicklergemeinde, die mehr oder weniger einhellig gesagt hat, so geht das aber nicht. Mal schnell den Vertrag ändern, den wir mit euch haben und auch noch rückwirkend. Und die Frage auch, wie zählt man eigentlich Installs? Also funkt Unity dann immer nach Hause, wenn das ist datenschutzrechtlich nicht ganz sauber und so weiter und so fort. Also es gab eine ganze Menge Skandale. Jetzt haben sie zurückgerudert. Im Prinzip haben sie jetzt gesagt, also naja, es geht sowieso nur ab der Version, mit der der Vertrag dann eintritt, also irgendeiner 2024 erscheinenden Version. Ihr könnt auch selber reporten, wie viel Umsatz ihr macht oder wie viele installierte Einheiten ihr habt. Oder ihr könnt einfach 2,5% von eurem Umsatz nehmen. Und ausgenommen sind solche Dinge wie Charity Bundles, also Humble Bundle, oder auch auf Plattformen, die sowas wie Microsoft Game Pass, wo man ja gar nicht so richtig zählen kann, wie viel Geld, also wo das Geld nicht in Relation zu der Anzahl von Installs steht, das man kriegt. Wobei sie da unterschiedliche Meinungen haben. Der eine sagt, das zählen wir nicht, der andere sagt, ja doch, das zählen wir. Dann haben sie gesagt, das muss der Publisher zahlen und nicht der Entwickler. Dann hat Microsoft gesagt, ich glaube, ich brenne die Hütte. Das ist alles noch ein bisschen unklar. Das heißt, da gab es eine ganze Menge Aufschrei, aber eine Sache wurde sehr schnell klar. Unity, also warum hat Unity das gemacht? Vielleicht auch das nochmal ganz kurz. Unity sieht, dass die Anzahl von Spielenden immer höher wird, aber die Anzahl von Vollpreisspielen immer niedriger. Das heißt, der Anteil von Free-to-Play-Spielen steigt, vor allen Dingen im Mobile-Bereich, immer weiter an. Die Leute verdienen Geld nicht in erster Linie über den Verkauf ihres Produkts, denn das ist gratis, sondern entweder über Micropayments oder aber eben über Werbung. Von der hat aber Unity nichts, da hat nur der Entwickler von was. Das heißt, die Unity stellt jemanden eine Plattform zur Verfügung, gratis, mit dem diese Leute dann hingehen und Geld mit Werbung verdienen, nachdem sie das Spiel gebaut haben. Da will Unity also mit dabei sein und das ist der Versuch, sozusagen jetzt eine Möglichkeit zu installieren für Unity, zumal sie auch eine eigene Werbeplattform haben. Wenn man also die benutzt, dann muss man weniger Prozente zahlen. Das heißt, auch das war so ein Push dahin, dass sie doch bitte die Unity-Plattform benutzen sollen für diese Dinge. Skandalös daran ist aus Entwicklersicht natürlich, dass man einen Vertrag mit denen hat, wenn man eine eigene Version anfängt und sie einfach einseitig diesen Vertrag im Prinzip ändern wollten. Und für Leute wie uns, die zumindest so professionell sind, dass sie ein Professional Pack von Unity bezahlen müssen, dass man das Gefühl hat, aber wir haben doch schon Geld dafür bezahlt, dass wir das benutzen dürfen. Jetzt wollt ihr dann nochmal Geld haben und wer das Geld genau zahlen soll am Ende, ist auch ein bisschen unklar. Und wie ihr das feststellt, wie viel Geld wir eigentlich zahlen müssen, ist auch unklar. Und macht alles irgendwie kein schönes Gefühl. Und da Unity von Herrn Ricciatello geleitet wird, der ohnehin keine schönen Gefühle macht, wenn man den auf irgendeiner Firma hat, ist ein gehörige Portion Misstrauen da drin. Faktisch passiert ist jetzt bisher noch gar nichts richtig, aber es gab durchaus Indie-Studios, die dann sofort gegen Unity gegangen sind, die auch gesagt haben, wir wollen nicht auf Unity entwickeln. Aber da fängt das Problem an. Denn unser ganzes Team kann Unity, keiner von uns kann gescheit Unreal. Und wenn ich jetzt mitten im Projekt oder auch selbst zu Beginn eines neuen Projektes wechseln möchte, dann habe ich ein Problem, weil ein guter Teil meiner Workflows, ein guter Teil meiner Tools, die ich gebaut habe, alle beruhen auf dieser Engine, die ich da einsetze. Und weil das so ist, macht man sich sehr abhängig davon, denn jede wirtschaftliche Entscheidung, die bedeutet, wir wechseln jetzt mal schnell die Engine, bedeutet, ich muss monatelang, vielleicht jahrelang Arbeitszeit mehr oder minder reinstecken, um auf das neue Ding zu shiften. Die schlauen Leute unter uns haben deswegen ihre eigene Engine gebaut. Wie Björn und Anthony. Oder warum habt ihr das gemacht?
Warum haben wir das gemacht? Wir haben damit angefangen, eigene Engines zu haben, ja? Und sind da eigentlich immer ganz gut mitgefahren. Ja. Natürlich ist es so, dass in so einer Engine tausende von Menschenjahre Entwicklung drin stecken, irgendwie, ne? Und also gefühlt jetzt, ne? Ist klar, kann man nicht messen, das ist halt schwierig so. Und dafür dann auch echt einen fetten Batzen Geld bezahlen muss dafür. Und dann ist man da auch von abhängig, wie du sagst, ne? Die ganzen Updates, die hauen rein. Vielleicht nutzt man irgendwo ein Feature, was gar nicht so gemeint war, und die fixen das dann und dann funktioniert irgendwas nicht mehr. Ich habe auch schon viel von Entwicklern gehört, dass sie dann nach dem Update irgendwie dann nochmal irgendwie 2 Monate dranhängen mussten, weil irgendwelche Sachen überhaupt nicht funktioniert haben und so weiter und so weiter. Wir kennen das von unserem Dings mit neuen Grafikkarten, die rauskommen. So, das heißt also, bei uns sind wir auch nicht ganz davor gefeit, dass wenn ein Spiel rauskommt, dass es noch Probleme gibt, die wir noch nachbessern müssen oder so. Aber das ist dann nicht fremdverschuldet. Na doch, ist es schon, weil wenn ein Treiber-Update kommt von einer Grafikkarte oder so, die nicht funktioniert, müssen wir uns auch kümmern. Also das ist dann auch nicht unsere Schuld häufig oder so. Aber warum haben wir das gemacht? Ja, also für uns hatte das auf jeden Fall die Gründe. Wir sind ein Team, was sehr komplexe Spiele macht, wo, ich nenne das immer Open World RPGs, ist der reinste Masochismus, weil du halt irgendwie alle Spiele abbilden musst, von Jump and Run über Story-Driven, über Shooter-Elemente. Du hast einen Third-Person-Kampf, du hast Exploren drin, du hast also einfach 3D-Welten darstellen. Wir machen ja auch Grafiken, die halt nicht stilisiert sind oder nur wenig stilisiert sind, die sich immer an den aktuellen Grafikstils, die jetzt irgendwie gewünscht werden von den Menschen, orientieren. Es gibt Leute, die sagen, ja, ihr seid immer so eher realistisch. Ich würde das so nicht formulieren, aber es ist schon so eher diese Richtung. Das heißt, man ist da auch darauf angewiesen, dass die eigene Engine halt auch immer sehr viel kann, sehr potent ist, und dafür haben wir auch einen ganz großen Teil, ein Drittel unseres Teams, das sind etwa 10 Leute, 9 bis 10 Leute, die im Programmierbereich sitzen, die sich genau um diese Dinge kümmern, ja. Und das ist nicht trivial so. Warum machen wir das immer wieder? Ja, frag mich was anderes. Also es ist halt irgendwie so gewachsen und haben das so gemacht. Und es gibt auch viele Vorteile, ganz klar. Vor allem, weil unsere Piranha-Bytes-spezifischen Tools, und hast du nicht gesehen, das hast du gerade skizziert, Jan, ja, dass man sich da nicht mal eben wechselt oder so. Und das gilt natürlich auch für so ein Grundkonzept, was man so erarbeitet hat über die Jahrzehnte auch, ne? Das heißt also, müsste man andere Tools verwenden oder man müsste seine Tools, die man erarbeitet hat, irgendwie da integrieren und so. Und dann ist auch Arbeit, auch Programmierarbeit, die muss dann auch irgendwie gleichgeschaltet werden oder irgendwie integriert werden in die Sachen, die eine andere Engine macht und so weiter. Und das haben wir bisher immer vermieden. So, weil wir halt sehr schnell sehr viel große Welten bauen wollten und sehr viel Content produzieren. Und das macht halt notwendig, dass wir sehr schnell dann auch irgendwie eine Engine haben, wo wir die Sachen dann produzieren können. Unsere Produktionsphase fängt sehr früh an. Ja? Wir haben vielleicht ein halbes Jahr oder so Konzept oder so. Und dann ist halt irgendwie so ein gepaartes, wir arbeiten schon in der Welt, ja. Und wir designen Sachen aus oder so. Wir sitzen jetzt nicht irgendwie 2 Jahre rum und designen und irgendwann kommt die Engine und dann putschen wir das alles rein. Sondern das ist alles immer irgendwie parallel gearbeitet und so weiter. Und das hat sich einfach etabliert, dass man das so macht. Und dass man diesen riesen Klumpatsch an Welten und so weiter, die normalerweise von Hunderten von Leuten gemacht wird, trotzdem irgendwie noch bewerkstelligt. Weil wir sind nur 30 Leute. Immer gewesen, etwa. Ne? Also mittlerweile sind wir 37 oder so, aber wir machen trotzdem riesige Welten so, ne? Sollten wir dann damit aufhören und sagen, nein, das ist, andere Dinge sind wichtiger, haben wir bisher noch nicht so gedacht so. Und deswegen hat das für uns auf jeden Fall, ging sich das für uns immer besser aus, wenn wir tatsächlich eine eigene Engine produziert haben dabei.
So. Ja, das war ja auch so, Anthony. Habt ihr auch gesagt, wir brauchen eine also macht eure Engine spezifische Sachen, die für die Art Spiele, die ihr macht, besser sind? Oder ihr sagt, ja, dieses ganze andere Zeug brauchen wir gar nicht, was Unity noch alles kann, ist mir doch Schnurz.
Ja, also ich meine, natürlich schnurzen bleiben das natürlich nie. Man sieht ja auch viel da draußen, also sich Unreal, Kündigt Nanite und all solche Sachen an. Das ist natürlich schon was, wo man sagt, so, okay, die Latte wird höher gehängt. Ja. Aber ich meine, so ganz von der Historie her, ich meine, früher gab es keine Engines zu lizenzieren, da hat man Spiele halt einfach gemacht und die Engine gleich mit. Und das an sich ist natürlich kein guter Grund. Ich denke jetzt für unser aktuelles Produkt, wir haben halt auch eine Menge Anforderungen, wir haben auch kein riesiges Team, so 55 glaube ich, aktuell gerade und machen halt auch ein Open-World-Spiel mit allem drum und dran und das ist auf jeden Fall tough. Das heißt, Produktivität bei uns ein wichtiger Faktor und das zweite ist halt, es ist eine Voxel-Welt, auch wenn sie nicht mehr ganz so danach aussieht wie jetzt bei einem Minecraft, ist es halt eine spezielle technische Grundlage auch, die halt eben dann dafür sorgt, dass sich das nicht so leicht also in eine andere existierende Engine reinquetschen lässt, ohne um viele Sachen rumarbeiten zu müssen, was es ja nicht besser macht, faktisch. Also das war ein starkes Argument. Ja, und wir haben halt eben die volle Kontrolle halt über, welche Plattformen bedienen wir zu welchem Zeitpunkt, welche Fehler können wir fixen und all solche Sachen, was uns in der Vergangenheit auf jeden Fall auch schon öfter mal geholfen hat, Sachen zu bedienen, die andere Engines einfach nicht unterstützt hätten zu dem Zeitpunkt. Ja. Und also es gibt einem auf jeden Fall eine Menge Kontrolle. Natürlich ist es auch ein großes Investment, wie ja, Björn schon meinte, wo man natürlich drüber nachdenken muss, so rein finanziell, okay, verkauft man dann wirklich so viel, dass die paar Prozent Royalties jetzt für Unreal eine schlechte Idee wären oder sowas. Aber nur weil man die Engine lizenziert, heißt es noch lange nicht, dass man damit ein Spiel machen kann, wie man sich das vorstellt, sondern nein. Man baut immer alle möglichen Kram dann um und die Frage ist halt, wie viel mehr Kosten hat man damit an der Backe und wie viele Sachen muss man hocharbeiten, die halt ja nicht so funktionieren, wie man es eigentlich braucht. Ja, also es ist immer eine sehr, sehr schwierige Kalkulation, die man da aufmacht auf jeden Fall. Aber natürlich, zumindest Publisher-Vergangenheit, gucken da mittlerweile schon ein bisschen skeptischer drauf sozusagen. So, ja, okay, ihr wollt also eine eigene Engine machen. Okay, es ist ein zusätzliches Risiko. Auf der anderen Seite natürlich muss man keine Royalties bezahlen oder sich eben überraschen lassen von geänderten Terms of Service, wo das Thema ja herkam, wie Unity jetzt versucht hatte, dann mal, naja, ein bisschen was obendrauf zu packen an extra Kosten. Vor allen Dingen im Fall von Unity von verhältnismäßig intransparenten extra Kosten, die halt schwer zu beziffern sind. Also wer hat jetzt was installiert? Waren das jetzt Raubkopien und all solche Sachen? Gibt ja auch Review-Bombs und dann gibt es dann vielleicht auch Install-Bombing von Spielen und all solche Sachen kamen dann schnell auf. Ich habe das halt auch über Reddit mit ein bisschen Faszination verfolgt, das ganze Thema. Das ist halt schon sehr schnell, sehr hart eskaliert auf jeden Fall für Unity. Und ja, also ich meine, das sind natürlich auch alles Dinge, die einem halt ein sicheres Gefühl geben. Wir wissen es auch noch damals, dass ein größerer Entwickler, der einem sehr großen Publisher hängen mal gefragt hat, ob er nicht unsere Technik lizenzieren kann vielleicht, weil da auch die Terms of Services mal geändert wurden. So, ich will jetzt keine Namen von Engines nennen, die gerade benutzt haben, aber so Sachen sind auch schon in der Vergangenheit passiert, wo es dann einfach hieß so, okay, neue Konsolen-Support, das wird dann teuer. Ja? Und ja, es ist natürlich immer eine Abwägungssache. So, ja? Gerade für ein kleineres Team ist natürlich die Frage, kann man das leisten überhaupt, also eine eigene Engine noch zu entwickeln, wenn man ein Spiel machen will, was eh schon ambitioniert ist. Das ist für viele da draußen, glaube ich, schon eine Entscheidung, wo man sich ernsthaft fragen kann, lohnt sich der Aufwand? Ja, für uns haben wir gesagt, für uns lohnt sich's, aber wir es halt schon immer gemacht haben und da auch irgendwo Erfahrung haben und eben spezielle technische Anforderungen auch hatten und da eben auch nochmal von einer anderen Art, wie wir unsere Welt bauen wollen, Vorteile sehen, produktiver sein zu können als andere. Und ich denke, das hat sich auch ausgezahlt. Ich meine, natürlich haben wir auch Dinge nicht, die so ein Unreal hat, wo dann sich Artists drauf schielen, hier können wir nicht hier so coole Character-Control-Geschichten-Sachen machen oder sowas. So, nee, haben wir leider nicht. Aber die Frage ist, brauchen wir es für unser Spiel? Also ist das dann ein wichtiger Teil der Spielerfahrung, die den Leuten dann fehlt, wo die sagen, boah, das ist ein volles Scheißspiel, weil sieht ja nicht genauso aus wie X oder sowas in irgendeiner Beziehung. Aber ich glaube halt, viele Sachen braucht man nicht unbedingt, um ein erfolgreiches Spiel zu machen. Das Wichtige ist halt das Spiel am Ende des Tages, solange man nicht zu sehr abstinkt, wenn man jetzt einen Trailer veröffentlicht oder solche Sachen macht und die Leute halt erkennen, was der Spaß an der Sache ist. Ich glaube, bisher haben wir da ganz gut Fuß auf den Boden bekommen, würde ich sagen, damit. Aber klar, also eine Herausforderung ist es und es ist immer ein Abwägen natürlich, ist es den ganzen Aufwand wert? Für uns war es halt Ja, an der Stelle, und ich denke, das ist auch immer noch. Und die Tatsache, dass es eigentlich nur wenige große Engine-Anbieter gibt, macht einen natürlich schon auch nachdenklicher an der Stelle. Es ist halt Unreal und Unity und danach kommt erstmal eine ganze Weile lang nichts mehr. Wir hatten auch damals schon mal ein Spiel gemacht mit einer lizenzierten Technik. Renderware war es damals. Oder zumindest angefangen damit. Und als wir das Spiel dann fertig hatten, war eigentlich nichts mehr von Renderware übrig. Da haben wir dann Stück für Stück alle Teile ersetzt. Der Vorteil war, es war modular. Das war auch für uns so das Kriterium, das dann zu nehmen. Heute gibt es keine Renderware mehr. Also es ist halt eben auch so ein Ding, da auf lange Frist draufzusetzen, hätte halt auch schwer schief gehen können dann.
Wie seht ihr das denn vielleicht so jetzt für die Zukunft? Weil wie du schon angesprochen hast gerade, es gibt im Prinzip zwei große Anbieter, die sage ich mal, auch so ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen haben. Also Unreal für die High-End-Spiele, die halt Grafikexplosionen brauchen und so, und Unity für alles, was auf vielen Plattformen möglichst irgendwie reibungslos laufen soll und vielleicht auch nicht die super höchsten Ambitionen an Optik hat, auch wenn es wunderschöne Unity-Spiele gibt. Dann gibt es sowas wie Godot, hatten wir eben auch schon erwähnt, die eine Open-Source-Geschichte sind, aber natürlich vom Feature-Umfang und von der Verlässlichkeit momentan zumindest noch nicht wirklich mithalten können, wenn ich irgendwas machen will, was jetzt nicht wirklich ein reines Mini-Indie-Spiel ist. Also ab einem bestimmten Niveau ist es sozusagen schwierig, weil das einfach nicht genug bietet. Ist das ein Problem? Wenn jetzt morgen Unity pleite geht über Nacht, dann sind 70% der Spieleentwickler plötzlich ohne Engine da. Wie gesagt, das mit Renderware ist es ähnlich passiert. Die waren nicht ganz so verbreitet, aber was macht denn dann die Branche? Also müssen wir jetzt deswegen an Unity alle zahlen wollen eigentlich als Entwickler, damit die uns noch lange erhalten bleiben?
Naja, ich meine, ich denke, es ist auf jeden Fall gut, dass es Engines gibt. Ich meine, der ganze Indie-Markt, glaube ich, ist zum großen Teil auch davon genährt, dass es sowas gibt und die Leute nicht von Scratch starten müssen. Also Spieleentwicklung früher, ich meine, wir machen das jetzt, glaube ich, alle drei schon extrem lange, war so, da gab es keine Engines, man musste das eh selbst machen und damit war natürlich auch die Barrier of Entry sehr hoch. Plus dann noch Konsolen, man muss dann irgendwie akkreditierter Entwickler und alles sein. Auch das ist mittlerweile alles deutlich lockerer geworden. Das heißt, die Barrier, überhaupt Spiele machen zu können, war sehr technisch und sehr, ja, es war ein kleines Feld an Leuten, die das machen konnten quasi. Das ist heute nicht mehr so und das finde ich eigentlich auch gut. Ich meine, klar, wir haben viel mehr Konkurrenz da draußen, aber das Schöne ist, der Markt ist gewachsen. Es gibt viel mehr Leute, die Spiele machen und auch viel mehr Leute, die sich vielleicht auch bei uns mal bewerben oder sowas. Ja. Man sucht ja auch mal Leute und das war immer sehr, sehr schwierig, Leute zu finden, die das irgendwie schon mal gemacht haben. Und ich finde, das Medium an sich ist ja auch stark belebt worden von dem ganzen Indie-Bereich, ja, der halt einfach komplett neue Ideen mit reingebracht hat in das Ganze. Und er hat ja auch nicht dafür gesorgt, dass AAA oder sowas jetzt nicht mehr interessant ist. Nicht, dass wir jetzt speziell AAA machen würden, aber ja, also ich denke, es hat alles seine Daseinsberechtigung und ich hoffe, es gibt mehr Anbieter eigentlich. Ich habe mir jetzt am Wochenende auch mal Godot angeschaut, weil ich auch mit Unity eher mal so privat rumgespielt habe. Früher mal programmiert, heute mache ich das nicht mehr, nur noch so als Hobby. Aber klar, ist Open Source da auch interessant. Wir benutzen zum Beispiel Blender jetzt viel in der Entwicklung mittlerweile. Früher war das auch noch so ein bisschen so, ja, interessant und kostet nichts, aber so ein bisschen quirky alles. Mittlerweile ist es ein echt gutes Tool aus meiner Sicht. Also länger drauf geschaut, bis ich dann gesagt habe, okay, lass uns das doch mal mehr benutzen. Und ich glaube, das hat auch ganz gut Traction bekommen. Kann immer noch nicht Dinge, die man jetzt vielleicht an manchen Stellen haben will, aber da das Modell Open Source sozusagen oder ja, freie Software quasi ziemlich gut funktioniert für meinen Geschmack, dann auch ein professionelles Produktionstool werden zu können. Ob das bei Godot jetzt genauso klappt, die haben auf jeden Fall einen ordentlichen Boost bekommen durch das ganze Unity-Debakel. Unreal bestimmt auch. Also Reddit war voll davon, von Leuten, irgendwie starte ich mit X. Ja. Und grundsätzlich ist es ja gut, wenn vielleicht ein bisschen mehr Vielfalt sich entwickelt, auch in dem Markt. Ja. Ich meine, ich denke jetzt mal nicht, dass es für Unity jetzt ein Riesenproblem ist am Ende des Tages, aber ich glaube, es wird sich schon was gekostet haben, da an Vertrauen, weil Leute sind ja wirklich stumm gelaufen. Also Leute haben gedroht, ihr Spiele aus dem Store zu nehmen und sowas, was schon ziemlich drastisch ist, weil das kostet die Leute ja faktisch Geld, also obwohl sie ja wahrscheinlich immer noch was verdient hätten, obwohl da neue Fees anstehen, war dann die Entrüstung halt doch groß genug, da echt für einen ordentlichen, ja, sogenannten Shitstorm zu sagen, würde ich mal sagen.
Genau, also vielleicht muss man das nochmal kurz erwähnen, dass das ursprüngliche Businessmodell, das sie vorgeschlagen haben, war eben eine fixe Install-Fee, also sowas wie, ich weiß nicht, ein Dollar oder sowas pro Stück. Und es gibt natürlich Spiele, die im Preisbereich 4,99 oder sowas auch liegen, wo, wenn man dann die Steam-Kosten abzieht und sie dann pro Install noch fix was zahlen müssen, sie tatsächlich drauf zahlen. Oder eben auch, was sie ursprünglich hatten, mit dem, das muss man, das wird im Nachhinein gerechnet. Das heißt, plötzlich habe ich irgendwie eine Demo draußen und dann kostet mich jede Demo, die ich draußen habe, irgendwie 1 Euro. Wir hatten oder einen Dollar. Das heißt, da
war. Ja, so viel war es, glaube ich, nicht, aber es ist halt trotzdem unkalkulierbar bei Free-to-Play-Spielen
genau.
oder sowas.
Ja, genau. Also ja, bei Free-to-Play-Spielen genau. oder 2 Cent, glaube ich, waren es, glaube ich, 20 Cent ja. oder sowas. Aber es war trotzdem eine absurd hohe Menge von Geld, die ich für Verbreitung von Spielen, die mich selber sozusagen erstmal nichts kosten oder wo ich drauf zahle, plötzlich. Diese Gefahr war da für Leute im niedrigen Bereich. Also das gab es durchaus. Aber was du jetzt sagtest, es soll mehr sozusagen, oder es ist gut, wenn es diese Engines gibt, weil sie natürlich eben gleichzeitig auch eine Möglichkeit bieten, ganz, ganz vielen Leuten auf einmal irgendwas zu machen. Also die können dann genau. plötzlich entwickeln, ohne vielleicht wahnsinnig viele technische Kenntnisse. So. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den man bedenken muss. Und da muss man auch sagen, um jetzt nicht nur auf Unity einzuprügeln, Unity verdient seit Jahr und Tag kein Geld mit dem, was sie machen. Also die machen, ich glaube, 200, weiß nicht, wie viel Billionen an Schulden, die sie oder an Minus, die sie haben, weil das Geschäftsmodell sich eben einfach nicht trägt. Also das, was sie jetzt machen, dient dazu, den Markt zu dominieren.
Das ist halt wie bei vielen Startups, Geld, ne?
Genau, ja. So wie bei vielen Startups, so wie Google und sonst was. Deswegen gratis sind, nicht weil sie Leuten was schenken wollen, sondern weil gratis das Billigste ist, was ich machen kann. Und damit alles andere wegbeiße und was dann übrig bleibt, dem gehört der Markt und dann bin ich Monopolist und dann kann ich die Preise diktieren. Das ist das, was Unity versucht hat. Also das ist erwartbare wirtschaftliche Tätigkeit. Kann man ihnen jetzt auch nicht so richtig verübeln, weil dauerhaft kein Geld verdienen ist halt als Firma auch ein bisschen schwierig. Sie haben es, wie gesagt, miserabel kommuniziert, sie haben ein unklares Modell gehabt, aber an sich wird das die Zukunft sein müssen. Und das wird natürlich trotzdem Effekt haben. Sie haben jetzt auch wieder gesagt, es ist keine Runtime-Fee, keine volle, sondern es ist eine, also man kann auch prozentual einfach Umsatzbeteiligung haben wollen, dann ist es wie Unreal, wobei Unreal 5% nimmt, Unity will 2,5%. Und dann ist es eben nur im Erfolgsfall zahlst du halt Geld und das ist wahrscheinlich auch etwas, was alle irgendwie halbwegs akzeptabel finden. Wenn ihr jetzt umsteigen müsstet, also wenn ihr sagen würdet, okay, andersrum, ab wann ist für euch der Punkt gekommen, wo ihr sagt, nee, wir müssen wirklich drüber nachdenken, uns auf eine Engine zu beziehen? Also, weil, wenn du sagst, Björn, 10 Leute bei euch, ich nehme an, die verdienen auch anständiges Geld im Monat, die will ja man auch, die, also die muss man erst bezahlen, wenn man das jetzt wirklich gegenrechnen würde, gegen die 2,5% oder 5%, was immer die Engine dann will vom Umsatz, das würde sich ja eigentlich schon fast rechnen, umzusteigen, wenn es nur darum ginge.
Ja, schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, weil da gibt es halt andere Effekte. Ne? Da gibt es also Sachen irgendwie, der aktuelle Trend geht dahin, Unreal Engine diktiert die Grafik vor, ja, wie das, was wir so machen, auszusehen hat. Wie viele Spiele gibt es, die mit Unreal Engine 5 schon rausgekommen sind und so aussehen wie die Demos, die wir bisher kennen?
Ja, keine, würde ich sagen, weil die Demo war halt ein Idealfall.
Das ist das Problem. Das ist ein Trend. Ja, das ist ein Trend. Das heißt also, wir müssen selbstverständlich uns über die Features von der Unreal Engine unterhalten. Wir müssen zusehen, dass das, was das Ding kann, dass wir das uns genau angucken und dann immer abwägen, welches Feature jetzt genau für uns dann auch passt. Ne? Das, was Anthony gerade gesagt hat. Es muss auch zum Spiel passen. Es muss ins Geschäftsmodell passen. Ne? Das heißt, sind ja nicht nur die Programmierer, die bezahlt werden, sondern auch die anderen Leute, die halt den Content liefern. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Unser Team sind 37 Leute aktuell und wir stemmen ein Spiel, was von Hunderten sonst gemacht wird. So, ja? Und da muss man halt schauen, ob man jetzt unbedingt die große Engine da noch mit reinholt und sich dann auch noch zusätzlich davon abhängig macht oder ob man die bisher etablierten Dinge weiter verwendet und schaut, ob das funktioniert. Und auf der anderen Seite, ob man überhaupt hinbekommt, ja, dass das, was grafisch dann da hinten dabei rauskommt, in irgendeiner Art und Weise konkurrenzfähig ist Plus die Middleware, die man selbstverständlich dann sich auch immer noch ins Haus holt. Das ist auch sowas wie Engine-Lizenzieren. Damals klassisches Beispiel Fmod oder SpeedTree oder sonstige Geschichten. Ja? Oder ob man da nicht selber programmiert und guckt, dass man eine abgespeckte Version von den jeweiligen Dingen macht, die dann entsprechend rund funktioniert. Ja? Und dass man dann davon abhängig ist, unabhängig ist und so weiter. Das ist immer eine Minimax-Aufgabe. Wo geht der Trend hin? Kann ich dir nicht sagen. Nach diesem Unity-Event jetzt, ja, ist das eine Geschichte, da muss man wieder neu abwägen. Das ist auch noch aktuellen Trends unterworfen. Das heißt, das wird sich schon einpendeln, sagst du, mit 2,5% und 5% und hin und her. Das sind alles Zahlen, die kann man als Kunde na ja, gar nicht wirklich beurteilen. Aber man kann beurteilen, wenn ein Spiel nachher vor dir ist und du das auf deinem Rechner hast, ob dir das gefällt oder nicht. So, und wenn dir das grafisch nicht gefällt, dann suchst du nach Gründen. So, ja, und dann fängt man halt an, Sachen zu sezieren und sich zu überlegen, naja, aber mit Unreal Engine wird das alles besser gelaufen. Ich bin mal gespannt auf die ersten großen Titel, die mit Unreal Engine 5 rauskommen und schauen uns dann mal an, wie diese Dinge dann wirklich funktionieren. Auch mit dem Hinblick darauf, dass es ein Open-World-Spiele sein müssen. Das größte Ding, was ich momentan sehe, ist Starfield, was rausgekommen ist, die gesagt haben, naja, grafisch haben wir da ein paar Abstriche gemacht, aber das war wegen der Größe der Welt und wegen dies und wegen das und so weiter. Und wenn man dann schon anfängt, sich rechtfertigen zu müssen, ja, und dann irgendwie, und dann gibt es dann auch den Shitstorm auf der Seite, dass Leute dann sagen, naja, aber ist ja auch Kacke, warum nimmt der denn nicht die etablierten Sachen, ihr seid ja der große Laden, das muss ja jetzt aber auch aussehen wie die großen Dinge und so weiter und so weiter. Das ist immer so ein Hin und Her. Und am Ende des Tages, schlussendlich, um Schlussstrich drunter zu machen, muss ich als Entwickler selber immer entscheiden, was ist gut für mich und für mein Team? Was sind wir denn überhaupt imstande zu leisten? Weil nämlich nicht nur die Technik ist wichtig. Der viel, viel teurere Teil ist nicht die Engine, sondern die Daten, die dafür produziert werden. Und je aufwendiger die produziert werden für eine Maschine, die alles kann, ja, umso exorbitant teurer ist dann auch die Produktion. Und da ist dann, da hängt der Hase im Pfeffer. Da kann eine omnipotente Engine da vorliegen, ja. Aber wenn du nicht die Daten hast, das heißt also diese Fülle an Daten, die dann produziert werden und auch in der Qualität, dann nutzt dir das auch nichts. Und das ist immer so eine Minimax-Aufgabe. Es ist schwer zu beantworten, die Frage, die du da stellst. Ich habe da keine einfache Antwort drauf.
Ist ja auch mal schön, wenn es keine einfachen Antworten gibt. Also ja. Wir sind gerne bereit, Antworten zu finden, auch wenn sie nicht einfach sind. Für uns bleibt bestehen, vielleicht jetzt auch natürlich aufgrund der Zusammensetzung hier, wir sind alle nur so mittelaufgeregt, aber es ist relativ klar, dass das sozusagen branchenweit und auch vom Denken her eine Zäsur eingesetzt hat, weil man gemerkt hat, wie abhängig man vielleicht von diesen Engines ist, in einer anderen Form nochmal, als es bisher der Fall war, dass einem bewusster geworden ist, an welchem Tropf man da hängt und dass dieser Tropf eben auch von Seiten der Engine-Bauer jederzeit in irgendeine andere Richtung geschoben werden kann und dass man dann plötzlich sehr, sehr hilflos dastehen kann. Das kann für viele Existenzbedrohende haben. Ich kenne auch durchaus Beispiele, wo Indie-Studios, die Unity benutzt haben, sozusagen Verträge nicht bekommen haben, weil der Publisher unsicher war, ob er nicht demnächst diese Gebühren zahlen muss und dann rechnet sich es plötzlich nicht mehr. Also es ist durchaus nicht so, dass das nicht echte Auswirkungen gehabt hätte. Wie gesagt, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so aufgeregt wie vorher. Aber trotzdem bleibt es ein Punkt, an dem man sieht, okay, dieses gemütliche, naja, Unity ist eh umsonst, wir können ja erstmal machen, Geschichte, in der man sich lange Zeit so gewogen hat, die ändert sich jetzt so ein bisschen. Und vielleicht ist es jetzt auch demnächst wieder en vogue, dann mehr eigene Engine zu bauen. Und dann sind Anthony und Björn sozusagen im Nachhinein schon immer Trendsetter gewesen. wir werden sehen, was passiert.
So also wichtig sind wir nicht.
Ja. Wir werden diese Sendung dann in 10 Jahren nochmal machen und dann zurückblicken auf die letzten 10 Jahre Engine-Entwicklung und wie das dann gelaufen ist. Ja, falls wir noch andere Sendungen machen sollen, könnt ihr uns gerne Vorschläge machen unten in den Kommentaren. Sagt uns, worüber ihr reden wollt, sagt uns, was ihr hören möchtet. Sagt uns, wenn ihr von dem Unity-Thema direkt betroffen wart. Vielleicht gibt es ja ein paar Beispiele, ein paar von euch, die durchaus auch selber was gemacht haben, die jetzt angefangen haben, umzudenken. Sagt uns, ob ihr Erfahrung mit Godot habt. Wir würden uns auch dafür interessieren, ob das toll ist. Sagt uns, wie gesagt, was ihr möchtet in die Kommentare. Sagt uns, wenn ihr uns mögt. Lasst uns ein Like da. Hört uns gerne als Podcast auf allen guten Podcast-Kanälen. Und bleibt uns gewogen und schaltet natürlich das nächste Mal auch wieder ein. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.